Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Kobbers und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, die Dirigentin Catherine Larsen-McGuire. Frau Larsen-McGuire, Sie haben ja gestern Abend noch ein Konzert dirigiert, hier in Berlin in der Villa Elisabeth,
ja.
Mit dem Landesensemble Neue Musik Berlin.
Ja.
Wie war das, mal wieder vor Publikum zu spielen?
Es war ganz toll.
Geht das wieder wie ein richtiges Konzert?
Ja, absolut. Es war mit Publikum natürlich, wie Sie sagen, auch mit Pause, mit Getränke in der Pause, mit Abstand natürlich, mit Maske bis zum Platz. Und dann haben die Maske abgenommen. Aber es war wirklich ein ganz, ganz tolles Gefühl. Das war mein erstes Konzert in Berlin seit langer, langer Zeit. Also ich habe Konzerte inzwischen auch gehabt, aber nicht in Berlin. Und da es auch ein Jugendensemble war, Landesjugendensemble Neue Musik, war das auch was ganz Besonderes. Es ist immer besonders mit jungen Musikern. Und für die war es natürlich auch nach so langer Zeit ohne Live-Musizieren ein ganz besonderes Erlebnis.
Klingt so ein Konzert eigentlich noch lange nach in Ihnen am nächsten Tag? Oder geht es dann ganz schnell, geht der Blick nach vorne aufs nächste Programm und dann freuen Sie sich aufs nächste Konzert?
Ein bisschen von beiden. Es kommt natürlich aufs Konzert an. Manchmal will man das eben schnell vergessen, aber selten. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, also heute werde ich auf jeden Fall noch viel in Erinnerung die schönen Momente von dem Konzert noch haben, von gestern Abend. Wir haben sehr, sehr viel geprobt, letzte Woche intensiv. Es waren junge Musiker, die auch wirklich, die meisten hatten nie was mit neuer Musik zu tun gehabt. Und diese ganze neue Spieltechniken und komplizierte Rhythmen und verschiedene Besetzungen, wahnsinnig Schlagzeug, präpariertes Klavier und so. Und nach so einer intensiven Woche, dann das vergisst man auch nicht so schnell. Mhm. Aber es war wunderschön. Und auch, wie gesagt, für uns alle, auch wieder live zu musizieren, war ein Genuss.
Das heißt, Sie können auch richtig das hinterher genießen, können auch zufrieden sein. Es gibt ja auch Dirigenten, Kollegen von Ihnen, die sagen, immer stimmt irgendwas nicht und irgendwo hat man noch einen Fehler und denkt sich, beim nächsten Mal muss man es besser machen. Und das ist der Antrieb, immer weiterzumachen.
Oh ja, auf jeden Fall. Man kann das immer besser machen. Mhm. Immer. Wenn man das perfekt wäre, überhaupt kein Spaß. Aber nee, von beiden. Ich meine, die Atmosphäre und die Energie muss stimmen. Und gestern Abend hat in der Hinsicht alles wunderbar gestimmt. Auch was von jungen Musikern, was man auch zurückbekommt als Dirigentin, von jungen Musikern an Energie und an Begeisterung, Enthusiasmus, Idealismus, das ist unglaublich schön. Mhm. Und wenn das stimmt, das ist für mich das Wichtigste. Natürlich bei einem schwierigen Konzert mit neuer Musik, es wird ja nicht alles perfekt sein. Das ist ganz klar. Soll natürlich, aber es wird nicht perfekt sein. Und Hauptsache, es ist ein tolles Erlebnis für alle, auch für das Publikum. Und die haben das, glaube ich, auch sehr genossen.
Das heißt, Sie genießen dann auch die Zeit im Konzert. Oder ist das eher eine Anspannung? Ist das eher irgendwie ein bisschen Druck, ein bisschen Stress auch? Und das Schöne ist dann eigentlich hinterher, wenn man weiß, es hat geklappt.
Auch beides. Ich meine, ich bin schon nervös vom Konzert. Die letzten 5 Minuten vom Konzert sind teilweise wirklich unerträglich. Ich denke immer, wieso mache ich das? Wieso tue ich mir das an? Und dann, wenn ich zum Glück, ich habe es auch, wenn ich auf der Bühne bin, dann ist es mehr oder weniger weg. Weil es gibt oft, wie Sie sagen, auch so viel zu denken, so viel zu konzentrieren, auch bei neuer Musik. Es gab ein Stück, wo ich auch quasi das Publikum auch mitdirigieren musste und unglaublich viele Zeichen geben und auch sprechen mit Mikro und so. Ich war so eine Art hohe Priesterin in dem Ritual. Und wenn man so viel zu denken hat, dann hat man eigentlich keine Zeit, nervös zu sein. Aber schon Anspannung ist da. Man will das natürlich wirklich keinen Fehler machen.
Was mögen Sie denn eigentlich am meisten am Dirigieren? Wirklich das Konzert dann geben, das Arbeiten im Konzert? Oder sind die Proben schöner? Oder ist das Schönste eigentlich, wenn Sie da alleine zu Hause sitzen mit den Partituren und sich die Musik vorstellen und überlegen, wie Sie das denn klingen bringen?
Alles schön. Eigentlich ist es alles schön. Ja, zu Hause ist es auch schön, erstmal wirklich in ein Stück reinzugehen und auch die ganzen Hintergründe zu forschen und so zu lesen und über den Komponisten, ein bisschen auch, wenn ich Zeit habe, über die Zeit und über überhaupt die Geschichte von dem Stück und wie es passt überhaupt in der Zeit, in der es komponiert wurde. Aber natürlich auch die Probenarbeit soll auch Spaß machen. Manchmal hat man zu wenig Zeit oder selten zu viel, aber neues Orchester, man weiß auch nie, wie es denn läuft. Also nach 5 Minuten in der ersten Probe, dann weiß man, okay, es wird eine schöne Woche oder normalerweise ist es schön. Ich mag das wahnsinnig gerne, auch neue Menschen kennenzulernen, zu gucken, auch wie ein neues Orchester, wie es funktioniert. Es ist auch natürlich schön, zurückzugehen zum Orchester, was man schon kennt, alte Freunde zu sehen. ja, und dann, wie gesagt, diese Energie im Konzert ist toll. Und nach dem Konzert mit dem Musiker zu sitzen, ist natürlich auch ein sehr schöner Teil von der Arbeit.
Warum und seit wann wollten Sie eigentlich Dirigentin werden? Sie sind ja eigentlich studierte Fagottistin, ne?
Ja, ich habe zuerst eigentlich Musikwissenschaft studiert und danach Fagott. Aber ich wollte immer dirigieren. Ich weiß überhaupt nicht, warum. Weil ich bin in einem relativ kleinen, nicht wirklich auf dem Land, aber in einem relativ kleinen Dorf in Nordengland aufgewachsen, wo nicht viel Musik war. Und ich war nicht oft im Konzert. Und ich habe bestimmt damals keine Dirigentinnen gesehen. Aber ich fand die Idee irgendwie toll. Und dann, ich habe in Cambridge studiert, Musikwissenschaft. Und da konnte man alles machen, was man wollte. Und manche Leute haben dann irgendwie Schauspiel gemacht. Und ich habe gesagt, okay, dann dirigiere ich jetzt mal. Ich stelle mal einfach so ein Orchester zusammen von Freunden. Und es gab auch viele Leute, die wollten spielen. Viele sehr gute Instrumentalisten, auch die andere Sachen studiert haben. Und dann haben wir einfach ein Orchester zusammengetan und 5. Beethoven habe ich dirigiert. Das muss ganz furchtbar gewesen sein. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das war. Ja, dann bin ich ein bisschen zum Fagott gegangen, auch bin nach Deutschland gekommen. Aber ich habe immer weiter dirigiert. Ich habe Laienorchester dirigiert. Auch hier in Berlin, als ich studiert habe, habe ich schon die Otto-Symphoniker dirigiert, ein sehr großes Laienorchester. Auch 6 Jahre lang. Und da lernt man unglaublich viel. Auch Sachen, die man wirklich im Dirigierstudium nicht lernt. Und auch so eine wöchentliche Probenarbeit mit einem großen Orchester ist wirklich sehr, sehr wichtig. Nebenbei natürlich immer Fagott. Dann habe ich auch Meisterkurse gemacht, habe Unterricht genommen und immer mehr und mehr dirigiert. Und dann, ich war dann Solo-Fagottistin an der Komischen Oper. Bis vor 9 Jahren, dann habe ich gedacht, okay, ich will jetzt wirklich dirigieren, jetzt oder nie. Es war sehr, sehr schön, natürlich auch in der Komischen Oper. Mein Mann ist Opernsänger und es war ein sehr gemütliches und ein schönes Leben und ein bisschen Kammermusik und ein bisschen ab und zu mal was dirigieren. Aber ich habe gesagt, ja, wie gesagt, jetzt oder nie, habe ich gemacht und ich bin sehr, sehr froh, weil mein Leben ist komplett anders. Viel, viel, viel mehr arbeiten, das kann man vielleicht nicht sagen, aber es ist so. Und ich reise natürlich viel, viel, viel mehr und immerhin vor Corona. Lerne viele neue Leute kennen und viele neue Stücke und es ist viel abwechslungsreicher.
Aber dieser Umweg übers Fagott, war der nötig oder wollten Sie den machen?
Nee,
oder?
Der war nicht unbedingt nötig.
Aber hätten Sie das geschafft oder wäre das damals möglich gewesen, tatsächlich nur Dirigentin zu werden?
Wer weiß. Also damals, vor 25 Jahren ungefähr, oder 30 fast, es waren viel, viel weniger Dirigentinnen als jetzt. Und irgendwie kam ich nicht auf die Idee. Und ich wünsche mir eigentlich, dass ich das früher gemacht hatte. Weil es hat mir immer Spaß gemacht. Es war auch schön, Fagott zu spielen. Und ich habe auch tolle Erfahrungen. Ich war hier in der Carian Academy vom Philharmoniker. Ich habe dann 2 Jahre sozusagen als Akademistin dann beim Philharmoniker gespielt. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die ich wirklich nicht vermissen wollte oder will. Aber sonst, ja, es ist, ich frage mich natürlich auch sehr oft, wieso bin ich denn irgendwie zum Fagott? Ich war als Teenager war ich dann auch sehr begeistert vom Fagott und ich hatte dann einen tollen Lehrer und dann bin ich nach Deutschland auch so einen bekannten Fagottlehrer und das war dann einfach nur der Weg. Der Weg führte dann ins Orchester, ohne nachzudenken, ohne überhaupt zu sagen, bin ich sicher, dass ich das will? Und dann habe ich es gemacht und es ist zwar nicht schlimm, aber ich denke.
Haben Sie, während Sie da im Orchester der Komischen Oper saßen, haben Sie dann auch schon, also während Sie dem Orchester angehörten, haben Sie dann auch schon das Orchester dirigiert?
Ja, ich habe auch.
Wie ist denn das eigene Orchester zu dirigieren?
Ja, nicht nur schön. auch natürlich verständlich, dass manche Kollegen das ein bisschen komisch fanden, dass die Solo-Fagottistin da plötzlich vorne stand. Ich finde das auch komisch. Ich habe dann Kammermusik, also große Kammerorchesterkonzerte dirigiert. Das war hauptsächlich natürlich dann mit Freunden. Das war wunderbar. Aber ich habe dann eine Kinderoper dirigiert, eine deutsche Uraufführung in 2009 und 2011. Das war sehr schön, das war eine tolle Erfahrung. Aber es war von beiden Seiten teilweise auch ein bisschen schwierig, weil es auch so ungewohnt war. Und das kann ich absolut verstehen. Es ist aus dem eigenen Orchester zu kommen und dann das eigene Orchester zu dirigieren, ist nicht. Das passiert nicht so oft.
Ja, aber wenn man Amateure dirigiert, kann ich mir vorstellen, die sind ja vielfach auch sehr dankbar, wenn da jemand steht, der quasi Profi ist und der weiß, was er tut. Dagegen, wenn man denn die Profis dirigiert, die wiederum einen anderen Vergleich haben mit den wirklich guten Dirigenten, dann steht man doch anders auf dem Prüfstand. Ne? Da ist, kommt ja schon eine Rückmeldung.
Auf jeden Fall. Ja, ich meine, wenn man als Fagottistin dann bekannt ist und plötzlich anfängt zu dirigieren, das finden Leute einfach komisch. Hast du studiert oder wieso willst du das überhaupt machen? Bist doch eine von uns. Geh nicht irgendwie zur dunklen Seite rüber.
Ja, der Dirigent ist nicht mehr einer vom Orchester, ne?
Ja, genau. Genau. Also Kollegen haben mir gesagt, wenn du jetzt weggehst und dirigieren, wir werden dich hassen. Und es ist so. Ein bisschen übertrieben natürlich. Aber es gibt schon eine gewisse Wand manchmal zwischen Dirigent und Orchestermusiker.
Aber trotzdem haben ihm genug Leute gesagt, mach das, du bist gut genug oder du, das
macht Spaß mit dir. Ja, ich hatte auch dann doch auch professionelle Engagements schon. Ich habe in Magdeburg zum Beispiel, bei der Philharmoniker, habe ich Sinfoniekonzerte dirigiert, auch noch in der Zeit, als ich in der Komischen Oper gespielt habe. Ich hatte auch schon in Brasilien durch einen Bekannten, da habe ich da angefangen, da auf einen Kurs, auf ein Festival auch zu dirigieren und auch zu unterrichten, was mein eigenes Dirigieren eigentlich sehr, sehr viel geholfen hat, sehr viel gebracht hat. Ja, und dann hatte ich auch Unterstützung auch von Kollegen und Freunden, die gesagt haben, ach, das, versuch das mal.
Aber es ist ja doch eine gewichtige Entscheidung, zu der Mut gehört. Ne? Sie sind ja im Grunde unkündbar in so einem Orchester und plötzlich dann als freiberufliche Dirigentin sich durchzuschlagen.
Ja. Das haben auch viele gesagt, bist du wahnsinnig, so eine tolle Stelle und auch alles wunderbar und dann einfach so zu machen. Aber wie gesagt, ich bin sehr froh. Ich bin sehr froh, dass ich es gemacht habe. Aber ja, es gehört ein bisschen Mut dazu.
Ist denn das freiberufliche Leben so schön, wie Sie sich das erhofft haben?
Ja, es ist wunderbar. Es ist wirklich wunderbar. Ich habe danach immer noch unterrichtet. Ich hatte einen Lehrauftrag in Rostock an der Hochschule für Fagott. Und dann hatte ich Gastprofessur an der UdK für Dirigieren. Da war ich im Grunde auch immer noch nicht wirklich freiberuflich. Und dann habe ich dann auch mit den Lehrauftragen, mit der Professur auch aufgehört, wirklich um freiberuflich zu sein, weil ich wollte wirklich, ich wollte die Karriere auch ein bisschen aufbauen. Und wenn man auch, ich unterrichte sehr, sehr gerne, wenn man wirklich diese Verantwortung hat, auch den Studenten gegenüber, da kann man nicht plötzlich 2 Wochen in Brasilien sein oder spontan irgendwo einspringen und so. Aber das Freiberufliche, zumindest vor Corona, ist wirklich wunderbar.
Mhm. Ja, und dann kam Corona.
Dann war es nicht mehr so schön. Aber wie gesagt, zum Glück habe ich einen Mann, der Opernsänger ist, auch fest im Ensemble der Komischen Oper. Und die
Jens Larsen.
Jens Larsen, ja. Und die haben Gehalt weitergekriegt natürlich. Mhm. Und deswegen waren wir finanziell auch nicht so wie manch andere freiberufliche Musiker in Deutschland und vor allem in Großbritannien zum Beispiel. Und in Südamerika, dann geht es auch immer noch den Freiberuflichen nicht so gut. Mhm.
Spielen Sie noch Fagott? Oder wäre das eine Alternative gewesen, tatsächlich das Fagott so gut zu spielen jeden Tag noch, dass Sie das professionell betreiben weiter?
Gute Frage. Ich weiß nicht mehr. Ich habe tatsächlich seit 2 Jahren keinen einzigen Ton gespielt. Manchmal gucke ich, das Fagott ist immer noch da an der Ecke, also in den Kasten. Ich denke, oh, soll ich wieder mal versuchen? Und dann, nein, im Moment nicht. Ich werde bestimmt irgendwann wieder spielen.
Fehlt Ihnen das denn nicht?
Nicht wirklich, komischerweise. Mein erstes Instrument war eigentlich Geige als Kind. Und das spiele ich jetzt öfter. Wenn ich ein Stück lerne, dann spiele ich oft die Geigenstimme und Bratsche auch und für Striche auch ausprobieren und so. Und da habe ich noch ein bisschen Kontakt, finde ich, immer mit dem Klang. Und ich spiele noch ein bisschen auf Klavier und so. Aber komischerweise fällt mir das Fagott nicht, obwohl ich das Fagott wirklich geliebt habe. Aber ich habe schon zu viel gespielt. Repertoire ist nicht wahnsinnig groß am Fagott. Auch was man im Orchester spielt für Solos, ist auch nicht wahnsinnig aufregend. Wenn man schon ein paar Jahre im Orchester gespielt hat, hat man fast alles gespielt. Ja, deswegen, mit Dirigenten ist eine ganz andere Welt. Es gibt so viele Stücke zu entdecken und so viel zu tun, dass ich irgendwie so viel zu lesen und zu hören, dass ich im Moment das Fagott noch nicht vermisse. Aber ich werde bestimmt irgendwann wieder spielen. Jetzt habe ich gerade Lust zu spielen.
Ist das eigentlich auch eine schönere Arbeit, als Dirigent sich vorzubereiten? Wenn man Instrumentalist ist, muss man ja doch viel üben. Das ist ja viel einfach so die Fingerfertigkeit oder der Mund oder so. Ja, so stumpfsinnige Arbeit, wo man durch muss, damit man die Basis hat. Das fällt beim Dirigenten ja weg.
Ja, eigentlich ja. Also die Arbeit des Dirigenten ist nur im Kopf natürlich. Also die Technik, das kann man, sagt man, sehr, sehr schnell lernen. Und üben kann man das fast nur vor einem Orchester. Es gibt irgendwelche Übungen, nicht Gestik machen kann, aber natürlich ohne Klang ist es nur halb so schön. Ja, wenn man Fagott übt oder ein Instrument übt, natürlich, man denkt, man soll natürlich immer auch mit dem Kopf und gucken, dass man einen schönen Klang hat und die Intonation und das wirklich ganz genau ist. Also richtiges Üben, ein Instrument ist natürlich auch sehr im Kopf. Aber auch diese Stunden von irgendwie einer Doppelzunge üben oder irgendwelche Fingerübungen machen, ja, es ist, man muss nicht immer 100% konzentriert im Kopf dabei sein. Man kann an etwas ganz anderem denken, das soll man natürlich nicht. Aber beim Dirigieren natürlich ist es alles nur im Kopf und man muss voll konzentriert, voll fokussiert sein. Wenn ich eine Partitur lerne, ich merke, ich bin zu spät ins Bett gegangen oder noch ein Glas Wein zu viel getrunken habe, dann irgendwie, das geht dann nicht so schnell in den Kopf rein.
Sie haben ja gestern Abend zum Beispiel ein Programm dirigiert, ausschließlich neue Musik. Und Sie machen ja recht viel neue Musik. Mhm. Ist das Ihre Passion oder ist das auch ein Weg, im Grunde genommen Aufträge zu kriegen oder in die Szene reinzukommen, als noch nicht ganz arrivierte Dirigentin?
Vielleicht auch. Es ist nicht meine Passion, nicht meine einzige, aber ich interessiere mich sehr für neue Musik. Es gibt natürlich Dirigenten, die spezialisiert sind auf neue Musik. Ich bin nicht eine davon. Im Moment irgendwie habe ich gerade wieder eine neue Musikphase. Und es stimmt auch, dass es ein Weg ist, oft reinzukommen, wenn man Ensembles dirigiert oder vielleicht neue Musikkonzerte bei Orchestern. Man hofft, dass es dann gut läuft und man dann wieder eingeladen wird. Aber ich finde es auch schön, wenn Dirigenten wirklich alle Aspekte von Musik kennen. Und ich versuche das, was ich von klassische Musik oder romantische oder von Symphonik, was ich da mache, auch in die neue Musik zu tun, auch Phrasen zu dirigieren, auch wenn man nur irgendwas völlig Abstraktes hört, versuche ich auch immer eine Struktur zu finden an einer Phrase und nicht nur irgendwie 7/4 und das auf der 5. Septolen, 32. kommt die zweite Dose von links, sondern auch einen Sinn zu sehen, genau wie bei einer Brahms-Symphonie. Das ist auch eine Herausforderung bei neuer Musik. Nicht nur, dass es irgendwie perfekt zusammenpasst, sondern dass es auch wirklich Musik ist, dass das Publikum auch begeistert. Das ist eigentlich meine Passion für neue Musik, dass es das Publikum auch interessiert.
Versuchen Sie auch neue Musik auswendig zu lernen?
Ja, aber ich dirigiere neue Musik, habe ich nie auswendig dirigiert. Tatsächlich, manches würde gehen, aber auswendig lernen ist ein Weg, einfach das Stück besser kennenzulernen. Finde ich auch, man lernt irgendwelche Strecken, irgendwie zwei komplizierte Zeiten, wo man viel machen muss, sozusagen auch viel im Kopf haben muss. Man lernt irgendwie vielleicht 20 Takte auswendig und dann hat man ein sehr sicheres Gefühl in dem Moment. Aber so ein ganzes Stück würde ich wahrscheinlich nicht ganz auswendig machen.
Ist ja wesentlich schwerer, ne? Zumindest bei einem romantischen Stück oder einem tonalen Stück, ja. Gibt es irgendwie Formverläufe und es ist irgendwo eine gewisse Logik drin, die man...
Ja, es ist schwer natürlich, wenn man bei vielen Takt wechseln, aber das ist eine Arbeit auch wie Fingerübungen ein bisschen am Fagott zum Beispiel. Das einfach auswendig zu lernen, okay, die Takte, die Reihen von Takte und ein paar Einsätze und so, das ist einfach eine Gehirnübung halt mehr als eine intellektuelle Herausforderung. Aber das ist immer gut, Strecken auswendig zu können.
Und im Konzert ist das genauso interessant? Kann man da genauso interpretieren, im Grunde genommen, oder eine Lesart finden für ein Stück? Oder sind Sie dann manchmal nur so eine Verkehrspolizistin, die dann irgendwie regeln muss, dass alles zusammen
bei neuer Musik?
Bei neuer Musik.
Oh, nein, man muss
manchmal auf jeden Fall. Manchmal habe ich das Gefühl, Sie sind so wie so ein lebendes Metronom dann vorne und
Das alles zusammen. Das meine ich ja gerade, dass ich versuche, nicht das zu sein. Also das zu sein, natürlich, in erster Linie. Aber auch wirklich Musik reinzubauen und schöne Klänge zu suchen und auch Zusammenhänge und auch, dass man Kammermusik spielt innerhalb von einem Ensemble oder innerhalb von einem Orchester, dass man weiß, auch wer zusammen eine kleine Gruppe innerhalb von einer Textur bildet. Auch Phrasen zu finden, wie gesagt, und Höhepunkte und Dramatik auch rauszubringen, genau wie bei einer Symphonie.
Ich habe mal geschaut, Sie haben in den letzten Wochen und Monaten unter anderem auch die Beethoven 8. Sinfonie dirigiert, Sie haben Romeo und Julie dirigiert, aber eben auch einige Raritäten, wie das Hafenkonzert von Ginastera, die Sinfonietta von Raff und von Luis Parfarang, die 3. Sinfonie. Ich weiß nicht, ob das Konzerte fanden zum Teil statt, zum Teil ja nicht statt, aber es stand jedenfalls auf Ihrem Programm. Sind das auch so Marktlücken, dass Sie solche Raritäten machen, weil irgendwie die ganz großen Namen sagen, also so ein Ginastera machen wir nicht? Nee. Oder ist das was Sie wirklich interessiert und was Sie spannend finden?
Ganz pragmatisch irgendwie, das ist, wie ein Programm zustande kommt, das ist immer unterschiedlich. Mhm. Bei der Ginastera war das einfach so, dass das hat noch nicht stattgefunden, das ist verschoben auf nächstes Jahr in Frankreich. Das war eine Harfenistin auch eingeladen in dem Programm, nicht natürlich von mir, von dem Orchester, und sie hat dann dieses Harfenkonzert ausgesucht. Es ist ein tolles Stück und dann haben wir das Programm drumherum gebaut, mit einem anderen Stück auch von Ginastera. Und Louise Farranque, das kommt immer öfter, das ist eine französische Komponistin aus dem 19. Jahrhundert, natürlich, man sucht auch gute Komponistinnen, auch vor allem aus der Zeit. Neue Musik, neue, also lebendige oder 21. Jahrhundert gibt es tolle Komponistinnen, aber man kennt nicht so viele aus der Zeit von Brahms oder Schumann. Das sollte bei einem Festival in den USA stattfinden, wo auch ein Fokus auf Komponistinnen sein sollte, auch wegen 100 Jahre Wahlrechte der Frauen in den USA. Das hat leider auch nicht stattgefunden, das Festival. Und Raff Sinfonietta war einfach nur, weil wir auch wegen Corona, auch das war in Slowenien, das hat auch stattgefunden, weil wir kleine Gruppen aus dem Orchester bilden mussten. Wir haben dann nur Kammermusik sozusagen, das war ein Stück für Bläser. Mhm. Wir haben Streichestücke, Holzbläser, also Bläser und dann Blechbläserstücke gemacht. Also das war einfach nur ganz viele verschiedene Gründe. Mhm. Das war kein Prinzip der... Mhm.
Ja, es sind so viele spannende Komponisten, die so selten auf den Konzertprogrammen auftauchen.
Das stimmt allerdings auch, ja. Und es ist immer schön, wenn man sowas findet. Und das Publikum ist auch begeistert und die Musiker sind auch begeistert. Oh, wieso spielen wir das nicht öfter? Es ist sehr, sehr schön, sowas.
Ja, ist natürlich auch Arbeit für Sie, solche Stücke zu erarbeiten, wenn Sie nicht wissen, wann können Sie das jemals wieder dirigieren. Wenn Sie die großen Sinfonien lernen, dann wissen Sie genau, die können Sie ja regelmäßig dirigieren.
Ja. Aber ja, Arbeit ist natürlich nie umsonst, sage ich immer, muss ich mir auch immer sagen, in der Corona-Zeit, weil natürlich, man wusste auch nicht, ob ein Konzert stattfindet oder nicht, man hofft immer. Manche Konzerte waren dann sehr, sehr kurzfristig, also nur 2 Wochen, genau das Konzert mit Ginastera. Sogar nur 2 Wochen vor dem Konzert haben die das, sie haben das wirklich, okay, wir machen das dann doch ohne Publikum und dann doch mit, dann mit Streaming oder so und dann doch... Wir können ja nur 18 Leute auf der Bühne haben und dann könnten wir das Programm nicht machen. Aber die Arbeit, auch wenn man das Stück auch nie aufführt, man macht so viel um das Stück herum, man lernt so viel, das ist nie umsonst.
Mhm. Sie dirigieren ja auch solche Freiberufler-Ensembles wie Ascolta und Ensemble Modern und Resonanz und Musikfabrik und sowas. Ist das ein großer Unterschied zum traditionellen Sinfonieorchester von der Arbeitsweise her und wie Sie mit dem Ensemble umgehen oder Zusammenarbeit her?
Ja, vielleicht. Also diese Ensembles sind alle auch neue Musikensembles, so wirkliche Spezialisten, Experten. Und als Beispiel das Ensemble Ascolta aus Stuttgart, das sind 7 Typen. Die wirklich so, also sie spielen jetzt schon seit 25 Jahren zusammen, die sind so, immer noch so, so begeistert von der Arbeit mit neuer Musik. Die spielen alle in verschiedenen Orchestern, nicht fest, aber für die alle, ich hoffe, ich bin richtig zu sagen, dass für die neue Musik ist absolut das Wichtigste, was sie machen. Die unterrichten auch viel, sind Professoren teilweise und die sind gnadenlos mit den Proben. Die wollen nicht aufhören. Mhm. Das müssen wir nochmal machen. Und die haben wir, es ist ein Luxus. Wir haben so viel Probenzeit. Wenn man da ein Projekt macht, das war mein erstes Konzert eigentlich letztes Jahr nach Corona im Sommer, als alles ein bisschen aufgemacht worden ist. In Stuttgart haben wir ein kleines Konzert auch zu 7 auf der Bühne. Und sie haben immer so viel Equipment, so viele, auch Schlagzeuginstrumente, aber auch alles Mögliche, Verstärker und so, dass man Abstandsregelungen ist sowieso, die sind immer mehr als 2 Meter auseinander, ein Open-Air-Konzert. Und das war 1 Stunde Musik. Wir hatten, glaube ich, 3 oder 4 komplette Tage zu proben, um das richtig perfekt hinzukriegen. Und die sind wirklich unglaublich. Das ist für die ein absoluter Idealismus und Begeisterung noch für neue Musik. Wobei in anderen Orchestern, das ist natürlich anders. Das ist ein Job und es ist auch richtig so.
Sie sind ja auch Jurorin in Dirigierwettbewerben. Sie haben jetzt letztens auch beim Besançon-Dirigierwettbewerb dann in der Jury gesessen. Wie bewertet man einen Dirigenten? Das ist ja wahnsinnig schwer
von außen.
Wann ist ein Dirigent ein guter Dirigent?
Aber man weiß das bei einem sehr guten, man weiß das extrem schnell. Man weiß es mit dem Auftakt, man weiß es eigentlich fast davor. Bei Besançon ist es unglaublich. Ich war die letzten 3 Male, 2017, 2019 und dieses Jahr sogar, hat es auch stattgefunden, die Vorrunde. Ich war in der Vorrunde und auch in der Hauptrunde im September. Wir sehen dann 270 junge Dirigenten. Es ist alles live mit 2 Klaviere und 2 Juroren. Und normalerweise hätte die sich ja sein sollen, war natürlich nicht der Fall. Normalerweise machen wir das in Berlin, Paris, Besançon. Und auch in Beijing und Montreal mit den gleichen Pianisten, gleiches Repertoire. Jeder Kandidat hat ungefähr 12 Minuten. was man denkt, es ist nicht so viel, was soll ich denn zeigen? Aber wie gesagt, man weiß sehr schnell. Natürlich sucht man gute Schlagtechnik, man sucht jemanden, der die Stücke gut kennt. Aber man sucht natürlich eine Persönlichkeit, ein fantastischer Musiker, jemand, der auch gleich mit zwei Klaviere anfängt, Musik zu machen. Und das ist absolut möglich. Und dieses Jahr war das so, wir hatten La Mer für zwei Klaviere. Das sollten die Kandidaten durchdirigieren, also 5 Minuten nicht, das ganze Stück. Und dann Beethoven, und da sollten die arbeiten. Die Pianisten sind unglaublich gut, die spielen aus der Partitur. Und die besten Kandidaten haben wirklich gesagt, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr zweites Horn oder Pizzicato in Bass ein bisschen mehr oder so. Und wirklich, die Pianisten sind so gut, man kann den Klang wirklich total ändern in 5 Minuten und richtig proben und Artikulationen machen und Phrasen arbeiten. Und dann, man merkt sofort, wenn jemand ein Konzept hat und Musik machen will und eine Ausstrahlung hat, und eine Verbindung zu den Pianisten, eine Verbindung zu der Musik und mit seiner Gestik und seiner Begeisterung und alles Mögliche in diesen 12 Minuten wirklich die Musik zum Leben bringt.
Das heißt also, wenn man spürt auch, wenn ein Dirigent zwei Klaviere dirigiert, ob er eine Vorstellung von Klang hat.
Auf jeden Fall.
Man spürt auch, ob er kommunizieren kann.
Auf jeden Fall.
Ja, auch ein ganz wichtiger Punkt beim Dirigieren, ja. Dass man mit den Musikern kommuniziert und irgendwie ihnen was vermitteln kann und sie mitreißen kann.
Ja,
und das geht, wenn da nur zwei Leute am Klavier sitzen.
Absolut. Und die Pianisten sind so gut, natürlich nach 270 Kandidaten, die kennen die Stücke so gut, die spielen genau, was der Dirigent dirigiert. Und das ist manchmal, man sagt manchmal, das ist richtig gemein. Wenn es nicht klar ist, dann ist es bdum. Und wenn es klar ist, ist es bah. Und das ist ein sehr grobes Beispiel. Aber die Pianisten sagen manchmal, oh ja, derjenige oder diejenige, die haben uns sehr gut gefolgt. Also die Dirigenten denken manchmal, die machen irgendwas, aber eigentlich machen die nichts.
Sie dirigieren aber hinterher, oder?
Ja, hinterher nichts beeinflussen, einfach nur, es wird immer dann ein bisschen langsamer, es ist dann alles ungeformt. Und dann kommt jemand, nimmt das in die Hand, Tempo stimmt, oder Tempo ist nicht wichtig für uns, wenn es zu schnell ist, ist es doof oder zu langsam, aber wir sagen nicht, das war das falsche Tempo. Wenn es überzeugend ist, ist jede Tempo ist gut, ist richtig. Und wenn jemand das so schnell beeinflussen kann, auch wirklich das Tempo, die man denkt, oh Gott, das ist furchtbar langsam. Aber es war überzeugend. Er wollte das oder sie wollte das so machen. Die Pianisten haben das auch übernommen. Genau, was er wollte oder sie. Und es ist überzeugend. Dann sagen wir, ja, gut, wunderbar. Nächste Runde.
Sind denn viele Talente dabei? Oder sagen Sie, es gibt so einige wenige Männer oder Frauen, die das wirklich ganz toll machen und der ganze Rest ist, naja, sie sollten vielleicht doch irgendwie lieber beim Instrument bleiben?
Naja, so gemeint darf man es nicht sagen. Aber ja, so ist es. Also von 270 gibt es vielleicht 10, wo wir wissen sofort nach einer Sekunde, das ist super, das ist unglaublich gut. Dann gibt es vielleicht 30, wo wir sagen, da wissen wir sofort, nein, das vielleicht soll man da lieber was anderes machen. Dann gibt es vielleicht auch 30, wo man denkt, das ist ganz gut, aber wir sind ja nicht ganz sicher. Und das ist die schwere Arbeit, denn wir wählen 20, also hätte ich sagen sollen, wir wählen 20 aus von den 270, die nach Besançon im September fahren und dann in den Hauptwettbewerb dabei sind. Aber diese mittlere, aber man darf nicht vergessen, man braucht auch für Dirigenten nicht einfach nur ganz oben, aber es braucht auch Dirigenten auch für kleinere Orchester, aber auch für gute Laienorchester und auch für Jugendorchester und für Schulorchester. Nicht, dass die schlechte Dirigenten haben sollen, aber wir brauchen Dirigenten ganz oben, das ist klar, aber jemanden zu fördern, der auch vielleicht auch nicht so weit ist und eine gute Erfahrung machen kann durch so einen Wettbewerb, ist auch sehr wichtig.
Beurteilen Orchestermusiker und Dirigenten anders als das Publikum? Passiert das oft oder sagen Sie, man ist ja doch meist einer Meinung, ob jemand ein guter Dirigent ist oder ein schlechter?
Innerhalb von einem Orchester.
Oder sagen wir ein interessanter und ein uninteressanter?
Ja, also innerhalb von einem Orchester gibt es auch sehr viele verschiedene Meinungen von einem einzigen Dirigenten. Aber vom Publikum ist der Unterschied wirklich sehr, sehr groß in dem Meinungsunterschied. Ein Dirigent kann von hinten sozusagen vom Publikum unglaublich toll aussehen. Wirklich viel Show. Das mag das Publikum. Es sieht auch toll aus manchmal. Das sehen wir auch sehr oft im Wettbewerb. Auch viel, viel Show. Aber für ein Orchester ist es manchmal wahnsinnig schwer, damit zu spielen. Es ist es ist auch nicht ganz klar, was gemeint ist. Und man hat das Gefühl, manche Dirigenten dirigieren wirklich mehr fürs Publikum als fürs Orchester oder vor allem für die Musik, was das Allerwichtigste ist. Ich weiß noch, in der Komischen Oper hatten wir einmal einen Dirigent, vielleicht nicht nur einmal, aber einmal einen Dirigent, und es war sehr, sehr schwer, mit dem oder der, soll man nicht sagen, mit dem zu spielen. Und dann der Klarinettist, der neben mir saß, hatte mal eine Nummer Pause und ging mal raus und kam wieder an, zu gucken und zu hören. Und er meinte, du kannst es nicht glauben, es sieht so toll aus. Im Publikum, in einer Probe natürlich, nicht in der Aufführung. Und wir wussten alle, wie schwer das war, mit denen zu spielen. Und es kann wahnsinnig täuschen, natürlich. Und das Orchester macht unglaublich viel von alleine. Sehr, sehr oft. Die Orchestermusiker retten die Dirigenten sehr, sehr oft. Und dann kommt natürlich eine Kritik, oh, der Dirigent war unglaublich toll, das Orchester kam ja nicht ganz mit oder so. Oder sowas kann sehr frustrierend sein. Auch andersrum, es gibt Dirigenten, die wirklich nicht so beeindruckend sind vom Außen. Wenn man die Augen zumacht, wenn man im Publikum sitzt, man hört unglaublich tolle Energie und tolle Sachen. Man soll eigentlich immer Augen zumachen, und dann hat man ein ganz anderes Erlebnis vom Konzert. Man darf aber nicht einschlafen.
Ist für Musik auch wichtig, wie die Probenarbeit läuft? Oder kommt es im Endeffekt dann doch aufs Konzert an, auf das Konzerterlebnis? Nein,
Probenarbeit ist alles. Das ist super wichtig. Für mich auf jeden Fall, auch als Orchestermusiker und auch als Dirigentin. Die Probenarbeit ist das, was ein Konzert auch ausmacht. Wie man zusammenwächst innerhalb von einer Woche. Ob ein Dirigent ein Konzept hat für Beethoven oder Mozart oder Mahler, was er oder sie will und wie er das auch über die Woche hinkriegt, mit einer Mischung von Arbeit und hoffentlich Inspiration und Begeisterung. Und dann natürlich im Konzert muss man noch ein bisschen mehr geben, aber die Probenarbeit ist alles.
Sie werden ja am 1. September in der Philharmonie beim Musikfest Berlin ein interessantes Werk uraufführen und dirigieren. Das muss ich mal ablesen hier. Cathy Millican, Night Shift to the Rehearsal. Ein Abend für Ensemble, Solist, Sternchen, Innen, Chor und teilnehmendes Publikum.
Ja.
Das klingt spannend. Vielleicht als allererstes die Frage, ist das eigentlich schöner, wenn man eine größere Besetzung hat? Also je mehr Leute auf der Bühne sind mit Chor und Solisten und allem drum und dran, wird es dann spannender?
Ja, es ist sehr schön.
Aha. Ja, und wie muss man sich das jetzt vorstellen? In welcher Form wird das Publikum da aktiv, teilnehmendes Publikum?
Das ist wirklich sehr, 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 sehr interessant. Wir haben sogar einen Probentag schon gehabt, nicht mit dem teilnehmenden Publikum. Die kriegen keine Probe, also die Probe ist das Konzert sozusagen. Wir haben mit dem Ensemble Modern einen Tag vorletzte Woche schon geprobt. Das ist ein Stück von Cathy Millican, was ein sehr interessantes Konzept. Das Publikum, jeder Publikumsmitglied hat eine kleine Tüte unter dem Platz mit Instrumenten drin. Und zwar Instrumente wie Alufolie, Papier, Steine, kleine Glöckchen. Und an verschiedenen Stellen in dem Stück soll das Publikum auch mitspielen. Ich werde das Publikum auch teilweise dirigieren, aber es gibt zwei Sänger in dem Stück, die werden auch ein bisschen machen. Cathy macht vor dem eigentlichen Stück, vor der Probe in Anführungsstrichen anfängt, gibt es einen kleinen Workshop, dass das Publikum genau weiß, wie die Glocken gespielt werden, und es gibt Schläuche. Es wird unglaublich eigentlich, wenn alles stattfindet, so wie es sein soll, unter Corona-Bedingungen, mit dem großen Saal der Philharmonie, wenn das Publikum, wenn 1000 Leute, sagen wir hoffentlich, Alufolie spielen. Es ist ein unglaublicher Effekt. Und es gibt auch Texte von Sommernachtstraum von Shakespeare. Das hat auch ein bisschen mit dem Stück zu tun. Das ist schon ein bisschen komplizierte Zusammenhänge. Aber das soll dann die Texte ein bisschen untermalen, die Klänge, die sie ausgesucht hat für das Publikum. Der Chor sitzt allerdings auch im Publikum, wird auch so quasi von meinem Rücken dirigiert. Ensemble und Sänger auf der Bühne. Aber es wird bestimmt ein sehr interessanter Abend.
Das heißt, es ist schon durchkomponiert. Und
es ist absolut durchkomponiert.
Quasi auf Einsätze muss das Publikum reagieren. Es ist nicht so, dass es improvisiert und das.
Ja, also es gibt natürlich Teile, wo man improvisiert. Es gibt da so eine Seite, so eine grafische Partitur oder so, wo 20 Sekunden irgendwie Steine gespielt werden oder so mit auf Zeichen und dann hier mal eine Mundharmonika oder so. Aber es gibt sozusagen 12 Musiknummer, und innerhalb von diesen Musiknummern wird das Publikum dann aktiv. Es gibt auch Text dazwischen. Es ist auch ein bisschen schauspielerisch. Also es soll eine Probe sein. Zum Beispiel die Sängerin kommt zu spät und ich komme dann direkt vom Flughafen mit meinem Koffer und so.
Aber wir dürfen nicht zu viel verraten.
Ja, was soll ich denn vielleicht nicht sagen. Aber es ist, wir stellen eine Probe dar, und das Publikum ist dann auch Teil von einem Riesenensemble.
Welchen Einfluss hat überhaupt das Publikum normalerweise im Konzert? Ist das ein wichtiger Akteur?
Ja.
Oder blenden Sie das aus im Grunde, wenn Sie da stehen?
Also man denkt natürlich nicht dran, außer jemand hustet wahnsinnig laut. Mhm. Gestern Abend in einem Konzert in der Villa Elisabeth bei einem Stück von Charino in einem Dynamik von siebenfachen Piano ist jemand von der ersten Reihe aufgestanden und nach hinten gegangen. Und da ist das Publikum leider auch ein Teil von einem Konzert geworden. Das habe ich nicht verstanden. Ja, aber die Energie auch, dass man vor dem Konzert kriegt oder wenn man weiß, dass die Leute da sind und hören und die sind gekommen, um uns zu sehen, das ist ein wahnsinnig wichtiger Teil von dem Ganzen. Und als Dirigentin ist es auch interessant, weil man das Publikum nie wirklich sieht. Mhm. Und als Fagottistin hat man das Publikum immer gesehen, auch sogar auf so einem Orchestergraben. Mhm. In einer komischen Oper sieht man im Rang. Und das ist mir nur später klar geworden, dass ich als Fagottistin habe ich immer das Gesicht quasi Publikum gesehen, auch Applaus. Und als Dirigenten sieht man natürlich auch Applaus. Aber auch wie als Dirigentin, man vergisst die nicht, aber wenn man die nicht sieht, man muss natürlich wahnsinnig konzentrieren in die Partitur. Deswegen denkt man während des Konzertes nicht so wirklich ans Publikum, aber es ist ein unglaubliches Teil, zu wissen, dass wir für diese Leute auch was aufhören. Mhm. Das ist sehr, sehr schön.
Also gibt es wirklich auch gutes Publikum und weniger gutes Publikum? Also was, wo Sie einen Abend, wo Sie Energie spüren vom Publikum und was, wo Sie irgendwie vielleicht eher so eine Langeweile spüren oder irgendwas? Wir müssen jetzt einfach hier sein, weil wir das Abo haben oder weil wir Schüler sind oder was auch immer.
Das stimmt schon. Ja, natürlich mit den Zwischengeräuschen und auch Applaus und so. Gestern Abend, ich sage es immer wieder, weil es eine der wenigsten Konzerte mit Publikum in den letzten anderthalb Jahren, die ich hatte. Gestern Abend war außer dieser eine Typ ein unglaublich tolles Publikum. Ich habe die Stücke, die wirklich leise aufgehört haben, habe ich lange, lange nachhallen lassen. Und niemand hat angefangen zu klatschen oder gehustet oder irgendwie geräuspert oder irgendwas. Es war eine ganz tolle Stille und dann viel Applaus. Und das ist so ein Publikum, wünscht man sich immer natürlich.
Ja, in der Vorschau des Musikfests jetzt zu dem Abend am 1.9. heißt es auch, welche Rolle kann Musik in einer Welt spielen, in der Umweltkatastrophen, Pandemien und gesellschaftliche Ungleichheit regieren? Ja, das ist die Frage. Welche kann Musik spielen?
Das ist die Frage. Ja, ja. Ich finde, alles, was uns zusammenhält in diesen Zeiten, ist sehr wichtig. Und die Musik, Projekte und Kultur überhaupt hält zusammen. Ich nenne das auch wieder gestern Abend als Beispiel, die Tatsache, dass diese jungen Leute auch mit mir dieses Projekt gemacht haben. Es war auch sehr international, die wohnten alle in Berlin, es war sehr international, es waren auch viele Jugendlichen von ausländischen Eltern zumindest. Und diese Gruppe von Menschen ist jetzt wirklich zusammengewachsen. Und wenn man das dann wirklich als Beispiel nimmt für die ganze Gesellschaft, jemand in ein Konzert geht und irgendwas erlebt miteinander, Kultur inspiriert wird, das wächst zusammen. Und ich finde diese Zeiten im Moment, nicht nur die Pandemie, vor allem die Pandemie, aber alles, was passiert im Moment, ist sehr, sehr schwierig. Es ist alles furchtbar, wenn man Nachrichten liest. Das ist eine sehr, sehr schwierige Zeit. Und Kultur und Musik zusammen spielen, ins Konzert gehen, es gibt uns eine Hoffnung. Also das ist auch der Sinn von Kultur, auch uns zu inspirieren und auch weiter als Mensch zu entwickeln. Wenn wir das verlieren, dann ist natürlich, gibt es auch keinen Grund zu leben. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, es gibt ja immer einen Grund zu leben. Aber solche Sachen, die uns wirklich auch, ja, ich kann nur zusammenbringen, sind unglaublich wichtig. Auch das Beispiel von in Südamerika, wo ich auch sehr viel gemacht habe vor Corona, auch mit Jugendorchester, mit Ensembles, aber auch mit Profis, wo in Ländern, wo es nicht so schön ist wie hier. Diese Musik ist für viele, auch für viele Jugendlichen, auch ein Weg, an was anderes, was Schöneres zu denken und inspiriert sein, auch denn das in das andere Leben auch wiederzunehmen und die Familien zu begeistern und auch zu unterstützen teilweise, das Suchen für irgendwas, was schön ist, ist wahnsinnig wichtig in diesen Zeiten.
Ja. Ja, diese Frage, die ich da gerade zitiert habe, also welche Rolle kann Musik spielen in Zeiten der Krise und der Unsicherheit, die ist ja nicht als Überschrift für das Musikfest Berlin, sondern speziell für diesen Abend mit der Publikumsbeteiligung. Ja, ja. Ist das ein Weg, das Publikum zu beteiligen? Oder würden Sie sagen, das ist ein Gag, das ist eine lustige Sache, mache ich gerne mal, aber eigentlich braucht die klassische Musik das nicht?
Es ist mehr als ein Gag. auf jeden Fall. Aber wir wollen natürlich nicht jedes Konzert mit Publikumsbeteiligung mit Steine und Alufolie haben. Das ist auch nicht der Sinn von einem Konzert. Aber um das Publikum auch vor allem, es ist nur ein Zufall, dass es nach Corona ist, aber das Publikum richtig da einzubeziehen, nach dieser Zeit ohne Publikum, finde ich, es passt gerade sehr, sehr gut in diesen Zeiten. Und es wird eine schöne Sache fürs Publikum, auch in der Philharmonie quasi sozusagen zu spielen, mit uns zu spielen. Aber nein, das ist nicht der neue Weg
für Konzerte. Ja, bei Rockkonzerten oder bei Jazzkonzerten spielt das Publikum ja doch, glaube ich, eine wesentlich stärkere Rolle. Zumindest die Leute auf der Bühne agieren ja ganz anders mit dem Publikum, als es in der klassischen Musik üblich ist. Ja, die Frage ist, ist das klassische Rollenmodell irgendwie eigentlich überholt oder eigentlich nicht? Hat das genauso eine Berechtigung?
Ja, ich finde es auch schön im Jazz, wenn man ein schönes Solo hat und so, wow, das ist super, und ein bisschen klatschen. Das wünsche ich mir auch teilweise im klassischen Musikkonzert, muss ich sagen. Nach einem schönen Fagott-Solo könnte ich mal gleich mal ein bisschen Applaus haben.
Ehrlich, ja? Hätten Sie nichts gegen?
Ich hätte nichts gegen, nee, natürlich. Aber natürlich, der nächste Solo hat wahrscheinlich dann das dagegen. Aber nee, ich finde, es ist auch schön, konzentriert zu sitzen und wirklich die Musik auf einen einwirken zu lassen, ohne sich sozusagen zu beteiligen als Mitglied im Publikum. Es ist für alles ein Platz. Applaus am Ende oder mittendrin. Ich finde es nicht so furchtbar, wenn ein Publikum zwischen den Sätzen applaudiert. Es zeigt zum Beispiel, dass die auch nicht so oft ins Konzert gehen. Und dadurch ist es schön, dass die gerade da sind. Und Leute, die so, soll ich klatschen zwischen den Sätzen? Das kann ich überhaupt nicht leiden. Weil wenn man irgendwas gut findet und klatscht, dann bin ich froh. Es ist natürlich schade, wenn es gerade in einem Moment ist, wo man gerade versucht, die Spannung zu halten und stille zu sein. Aber nein, Jazzkonzert ist Jazzkonzert und Klassik ist Klassik. Und ja, wenn die Grenzen zwischen allen ein bisschen poröser werden, habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber ein klassisches Konzert ist auch was Schönes. Mit einer Beethoven-Sinfonie, mit kein Klatschen zwischen den Sätzen und wirklich sehr konzentriertes Zuhören ist auch was Tolles.
Ja, dann hoffen wir, dass wir demnächst wieder viel Gelegenheit haben werden, im Publikum, im Konzert zu klatschen. Wie sieht denn Ihr Terminplan jetzt aus? Also normalisiert sich jetzt alles wieder nach der Corona-Pause? Geht es wieder los?
Wenn es so weitergeht, wie es soll, ist es super. Ich habe dann auch relativ viel in Großbritannien zu tun. Ich habe im London Philharmonic Orchestra, wo ich auch früher viel gespielt habe als Fagottistin, habe ich ein Sinfoniekonzert mit der zweiten Sinfonie von Brahms. Das wird auch eine interessante Sache, das Orchester zu dirigieren, die ich auch viel gespielt habe, aber ich habe seit das letzte Jahr, das ist ja nur 5 Jahre her, dass ich da gespielt habe als Aushilfs-Solofagottistin. Und dann habe ich auch in Großbritannien, in Wales mit BBC Wales, habe ich auch eine Uraufführung, eine neue Musikkonzert, eine Uraufführung von Alexander Goehr, ein in Großbritannien auch sehr bekannter, älterer Komponist, 89 Jahre alt. Das Stück sollte mehrmals uraufgeführt werden in den letzten 2 Jahren, aber hat nicht geklappt bis jetzt. Das ist Ende Oktober. Auch in Nordengland, in Northern Symphonia, habe ich ein Sinfoniekonzert. Also ich hab wirklich viel zu tun. Es geht wirklich auch Woche für Woche. Ich hoffe wirklich nur, dass es alles so bleibt, okay, wie es sein soll. Ich bin auch mit dem Young Israel Philharmonic in Jerusalem im Dezember. Freue ich mich sehr drauf. Ich war nie in Israel. Und muss man einfach die Daumen drücken. Für alle, nicht nur für mich, natürlich. Genau. Für alle, fürs Orchester, fürs Publikum, dass alles so geht, wie geplant.
Ja, drücken wir uns die Daumen. Allerletzte Frage, wenn Sie doch mal so durchhängen und so ein bisschen wieder frischen Lebensmut brauchen und sowas, gibt es eine Musik, die Ihnen hilft, wo Sie wissen, wenn Sie die hören oder auch selbst spielen, dann geht es Ihnen wieder gut?
Ja, also schon. Also ich bin ein großer Fan von John Adams. Irgendwas, was sehr rhythmisch ist und ein bisschen poppig oder jazzig, mag ich schon sehr gerne. Auch nach einem Konzert, wenn ich immer noch so ein bisschen auf einer Adrenalin-High bin, dann höre ich auch oft sowas oder auch ganz normales Popmusik. Aber John Adams ist immer so ein bisschen gute Laune-Musik für mich, muss ich sagen. Aber ja, alles. Alles, was viel Energie hat und auch oft Sachen, die rhythmisch sind, um die Energie irgendwie zu behalten oder wieder zu finden. Das hilft schon. Ich höre immer Musik. Manche Musiker hören, glaube ich, nie zu Hause Musik. Ich höre immer was. Manchmal nicht mit gezielten, konzentrierten Hören, aber ich habe immer Musik an und ich will immer was Neues entdecken.
Ja, dann sage ich vielen Dank fürs Gespräch.
Ich habe zu danken.
Vielen Dank fürs Zuhören.